www.kamikaze-radio.de. Lotz Schramm bei mir am Telefon. Hi Lotz.
Hi.
Im Chat lese ich gerade endlich wieder Donnerstags. Donnerstags, hast du Donnerstags gesendet damals irgendwie?
Ja, ich muss da immer langsam reden und das irgendwie zusammenkriegen. Also Donnerstag war, glaube ich, die Sendezeit im zweiten Jahr. Das Paroptikum hat angefangen mit einer mit einmal im Monat dienstags. Dann wurde es zweimal im Monat, dann war es glaube ich eine Weile donnerstags. Und dann wurde es auf den Samstag verlegt, was viele Leute als politische Maßnahme gegen die Sendung interpretiert haben, weil sie dachten, wenn so eine tolle Sendung samstags läuft, dann rechnen wahrscheinlich die Oberen damit, dass die keiner hören kann, weil alle unterwegs sind bei den Partys. Aber ich glaube, da wurde dann relativ viel mitgeschnitten oder irgendwie andere Möglichkeiten gefunden, die Sendung zu hören. Und nach der Wende, da müsste ich jetzt auch nochmal nachlesen, dann war es aber, nach der Wende war es nicht mehr Samstag, ich glaube, dann war es auch wieder donnerstags. Also am Ende bin ich dann wieder am Donnerstag gelandet, bis dann DT64 abgewickelt wurde.
Die erste Sendung Paroptikum war am 27. März 1986. Im März 86 ist DT64 auch eigenständig geworden.
Genau. Hat das Programm begonnen und ich war dann, glaube ich, am 3. oder 4. Dienstag dran.
Das heißt quasi, DT64 war vorher eigentlich nur eine Sendung und ist dann ein eigenständiger Sender geworden.
Ja, das ist genau so.
Okay, da habt ihr dann irgendwie angefangen, damals von 13 Uhr nachmittags bis Mitternacht zu senden.
Ja, das war die Zeit. Am Tag war da eher so Magazinprogramm, so wie man das heute auch kennt, so Tagesbegleit mit Mainstream-Musik. Und abends gab es dann Musikspezialsendungen. Da war eben sowas wie Paroptikum oder eine Sendung, die sich mit Jazz beschäftigt hat oder auch so schlimme Sachen wie Country und der ganze Kram, also eben so Spezialsachen.
Aber war der erste eigene Sender für Jugendliche im Osten?
Das kann man so sagen. Übrigens würde ich auch vorsichtig behaupten, im Westen, weil also ein komplettes Programm für Jugendliche in der Form hat es nicht im Westen zu der Zeit auch nicht gegeben. Also es gab so Sendungen wie Zündfunk und Musik für junge Leute und keine Ahnung, bei DAS, also in der Schweiz, gab es Sounds, die ich auch immer ganz toll fand, obwohl ich die zu DDR-Zeit nicht gehört habe, aber dann hinterher kennengelernt habe. Aber wirklich ein Programm, wo der komplette Programmablauf auf Jugendliche abgestimmt war, gab es in der Form nicht.
Auch, ich komme ganz oben aus dem Norden, bei uns gab es ja damals den NDR. Da war dann abends um 7 irgendwie der Club oder sowas.
Ja, und Paul Baskerville.
Aber da war ich 16 damals, 86. Aber gut, DT64 konnte ich nicht empfangen, ganz oben hier in Dänemark, so halbwegs.
Ja.
Aber gut, da gab es, wie gesagt, auch nur eine Sendung irgendwie, aber kein komplettes Programm irgendwie.
Genau,
so sah es aus. Also wahrscheinlich deswegen allgemein komplett in Deutschland der erste Jugendsender so ungefähr.
Mhm. Ja, in aller Bescheidenheit. Also das war, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass das auch politische Gründe hatte, so einen Sender zu machen. Insofern ist das eben so eher so eine zweischneidige Sache.
Ja gut, aber ich denke mal, die 80er, die Zahl war ja auch reif dafür eigentlich.
Das stimmt,
ja. Da kamen ja auch im Osten damals schon die ersten Punkbands mit auf damals, die auch schon bei euch in der Sendung gespielt worden sind.
Ja, wobei man da auch der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass das nicht von Anfang an, also das Programm jetzt, das Paroptikum, nicht von Anfang an so gedacht war, die DDR-Punkmusik auf einen grünen Zweig zu bringen. Das war es im Grunde die ganze Zeit nicht. Also können wir vielleicht nachher nochmal in aller Ruhe drüber reden. Aber im Grunde war das Paroptikum erstmal so angedacht, dass das die Möglichkeit war, Musik zu spielen, die erstens nicht Mainstream ist und zweitens auf irgendeine Art und Weise interessant. Wenn man sich die Playliste der ersten Sendung anguckt, das ist noch sehr gemischt. Also da ist irgendwie, ich habe es jetzt gerade vor mir, kann man im Netz angucken unter paroptikum.de. Da gibt es dreimal Billy Bragg, weil der im Februar 86 in Berlin gespielt hat, da irgendwie Konzerte gegeben hat beim Festival des politischen Liedes. Und dann gibt es so Bikini, das war eine ziemlich abgefahrene ungarische Band, die nicht wirklich Punk waren, sondern auch eher so Kunst, Schrägmusiker. Und dann aber auch die Doors, ja. Also ich habe, als ich die Sendung konzipiert habe, habe ich schon eher im Kopf gehabt, so das ganze Spektrum von mir aus Captain Beefheart über Frank Zappa bis hin zu eben Dead Kennedys und den anderen lustigen Sachen, die es zu der Zeit so gab.
Na gut, Zappa ist auch ein alter Punkrocker
eigentlich. Na, irgendwie schon, ja.
Also der ist ja nun absolut genial. Aber das war ja schon alles irgendwie Musik, die, ja, ich frage mal, die Ostbands damals, durfte man denn nur Bands spielen, die eine Einstufung hatten oder auch Bands, die keine Einstufung hatten?
Na, da, das, also diese Frage zu stellen, durfte man, war für mich eigentlich nicht erlaubt. Das ist jetzt ein komischer Satz geworden, aber also ich habe versucht, so wenig wie möglich zu fragen, was ich darf, sondern habe immer einfach ausprobiert, was ich machen kann. Und insofern bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, oder das wäre kontraproduktiv gewesen, zu irgendjemandem zu gehen und zu sagen, darf ich Bands spielen, die keine Einstufung haben. Das war ja eher umgekehrt. Also ich habe mit dieser Sendung angefangen und dann haben sich Musiker bei mir gemeldet, haben mir Tapes geschickt und gesagt, wir produzieren ja diesen Kram, aber wir haben natürlich keine Möglichkeit, im Rundfunk irgendwas aufzunehmen und wir haben auch sowieso keine Platten. Vielleicht findest du das ja ganz interessant. Die haben also gehört, ich habe die ungarischen Bands gespielt und ich habe auch amerikanische oder englische oder westdeutsche Bands gespielt, die auch teilweise eben eher so Tape-Charakter hatten und haben gedacht, na, wenn er sowas spielt, spielt er vielleicht unsere Sachen auch. Und das habe ich dann auch gemacht, auch wieder ohne zu fragen. Also ich habe so Sachen wie AG Geige oder, das war dann später, Fanatische Friseure, einfach gespielt. Und je nachdem, wie da so die der Bekanntheitsgrad der Band war oder auch so eine zufällige Konstellation, wer da gerade zugehört hat und in irgendeiner Geschichte drin steckte, die mit den Bands oder mit den Musikern zu tun hatte, waren dann die Reaktionen unterschiedlich. Also bei den Fanatischen Friseuren ist es mir dann eben passiert, dass am nächsten Tag mein Chefredakteur zu mir kam und sagte, du hast da gestern diese Band gespielt und ich wurde angerufen und mir wurde gesagt, dass die Band nicht nur keine Spielerlaubnis hat, sondern ein Spielverbot in Erfurt zu der Zeit und wie das denn käme, dass ich die Band gespielt habe. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, sorry, ich lasse mir nicht kein polizeiliches Führungszeugnis von jeder Band geben, die mir ein Tape schickt. Und dann hat sich die Sache damit erledigt gehabt.
Okay, weil wie gesagt, einige Bands mussten ja doch irgendwie oder konsequenterweise auch in Knast rein und sowas. Nicht, dass man als Radiomoderator da auch noch mit Konsequenzen hätte rechnen müssen.
Ja, ich bin natürlich auch nicht, passt zu dem Sender, den du da machst, bin ja nicht kamikaze-mäßig drauf gewesen und habe gesagt, ich spiele jetzt einfach alles, was auf den Tapes ist, sondern ich habe selber auch, nennen wir es mal Selbstzensur, also eben bestimmte Sachen ausgewählt und bestimmte Sachen nicht gesendet.
Okay, alles klar.
Ne? Also bei den Fanatischen Friseuren ist es irgendwie ganz klar, dass ich den Song, den sie über die Armee gemacht haben, nicht gespielt habe, zumindest nicht, solange die DDR existiert hat. Und dafür eben lieber Songs, die eben sich allgemein kritisch mit dem Leben auseinandersetzen, aber eben nicht ganz klar sagen, dass die Armee scheiße ist. Und insofern ist das eben, also ist es schon eben das, was man selbst so nennen kann. Ich habe eben eine Auswahl getroffen, von der ich annehmen konnte, dass ich keinen Ärger bekomme, und ich habe es die ganze Zeit eigentlich geschafft, auch diesen Ärger nicht zu bekommen.
Ja, mal zum Glück. Wäre schrecklich, wenn die Sendung eingestellt worden wäre wegen sowas. Hätte dann auch passieren können wahrscheinlich. Ich habe auch gesehen, die ganzen Playlisten von deinen Sendungen damals, von quasi März 86 bis Februar 93, war ja die letzte Sendung.
Ja.
Das sind alle Playlisten auch auf der Seite www.parockdikum.de zum Nachlesen.
Richtig.
Und das Geile ist ja, von einigen Bands kann man sich sogar MP3s saugen dort.
Ja, das, also ich habe, das, also die Webseite habe ich vor 5 oder 6 Jahren aufgebaut und habe dann so in der Zeit bis vor 3 Jahren etwa relativ viel Tapes digitalisiert und von den Sachen, die ich gespielt habe, teilweise auch Sachen, die ich nicht gespielt habe, die dann einfach mit dabei waren, auch auf der Website mit angeboten. Also gibt es oben so einen Link, Der heißt das Archiv, da kann man dann direkt auf die Audios, da muss man sich nicht durch die Playlisten klicken. Und da kann man das ein bisschen durchsuchen. Ich habe jetzt gerade, ich glaube, das steht dann immer automatisch auf der Seite, wie viel Krams da drin liegt.
Ja.
Das hat sich dann, na, steht, es sind jetzt gerade glatt 200 Audios, ist auch nicht schlecht.
Vor 5 Jahren hast du die Seite gemacht?
Ja, ich habe mich ja Ende der 90er, also ja, ich habe irgendwann angefangen, 97 mich mit dem Internet zu beschäftigen, auch professionell. Also ich habe damals bei Fritz gearbeitet, beim Radiosender Fritz.
Ja.
Und habe schon vorher für mich entschieden, dass ich das mit dem Radiomachen nicht mehr so interessant finde. Also nicht, weil es uninteressant ist, sondern weil es eben für mich nicht mehr so den super Kick gegeben hat. Und fand diese Geschichte mit dem Internet ganz interessant und habe dann angefangen, bei Fritz die Webseiten aufzubauen. Und in dem Zusammenhang habe ich das alles gelernt, wie das funktioniert mit den Webservern und dem HTML und diesem ganzen Kram. Und habe dann das, was ich an, also bin dann einfach auf die Idee gekommen, das, was ich an Material habe aus der DDR-Musikszene öffentlich zu machen. Das mit den Playlisten war dann die einfachste Übung, weil die hatte ich vorher schon so in Tabellen digital vorliegen. Teilweise musste ich da nochmal abtippen, aber das war dann irgendwie relativ easy, die in eine Datenbank zu stopfen, und das war dann der Grundstock. Und rundherum hat sich dann mit den Audios und mit ein paar Informationen, die noch dazugekommen sind, diese Webseite aufgebaut. Und vor etwa 3 oder 4 Jahren habe ich dann nochmal ein Wiki dazugehängt, habe das angefangen selber zu befüllen, so mit so ein paar Bandgeschichten. Und inzwischen ist es aber so, dass da andere Leute drin schreiben. Also ich mache kaum noch was in dem Wiki, sondern da sind dann diverse andere Menschen, die ihr ganzes Material aus der DDR-Szene da eingeben.
Ja gut, ich sag mal, bei Wiki, da sind auch viele alte Ostpunk-Bands bei.
Ja, also die das, was da in der Bandliste drin steht, die Zahl wird ja auch automatisch ausgegeben. Ich gucke auch gerade mal drauf und werfe da gleich mit der tollen Zahl um mich. 200, ach so, das, man kriegt nicht die gesamte Zahl, aber die haben wir jetzt gleich, sind 400, also sind es über 600, das ist nicht schlecht, knapp 600.
Ja, ja.
Aber das ist eben, wie gesagt, nicht meine Arbeit, sondern das ist die Arbeit von anderen, die da ihre Daten eingeben, also hauptsächlich ein Typ, der heißt Punkpapst, oder nennt sich so, wenn er da schreibt,
ja.
Der früher auch beim Paroptikum schon Manuskripte geschrieben hat zum Beispiel. Der ist da dabei und arbeitet da sein ganzes Archiv auf.
Aber der ist auch sehr aktiv, sehe ich gerade hier. Also
total, also Punkpapst ist sozusagen im Moment der, also man kann so sagen, er ist im Moment der Einzige, der schreibt. Also neulich hat sich mal eine Band gemeldet, die angemeldet werden wollte, und die haben dann ihren eigenen Kram irgendwie nochmal korrigiert.
Ja, cool, geil. Aber so baut sich das immer weiter auf irgendwo.
Ja.
Und das ist ja schon mal ein Vorteil, oder so geil, so ein Archiv zu haben irgendwo nachher, ne?